Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Die Nerven in den Beinen waren so geschädigt, dass sie nicht mal vom Bett in den Stuhl geschafft hat. Sie hatte schwerste Durchblutungsstörungen in den Fingern. Die Hände waren bläulich, weißlich, kalt. Und an den Mittelfingern hatte sie jeweils schon pechschwarze Stellen. Das muss man sich vorstellen wie so totes Holz, also richtig abgestorben. Die war dem Tod näher als dem Leben, das muss man so sagen. Diese Verbindung überhaupt zu schaffen, zwischen vor einem Jahr hatte ich Paukenergüsse und jetzt kann ich nicht mehr laufen, das ist ja nicht selbstverständlich.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Eva Christina Schwanek. Sie leitet Deutschlands größtes Rheuma-MVZ, das medizinische Versorgungszentrum Rheuma Hamburg-Altstadt. Zuvor war sie Leiterin einer Rheumatologie an einer großen Klinik. Rheumatologinnen und Rheumatologen haben den ganzen Körper im Blick, sagt sie. Vom Großzehengrundgelenk bis zum Gehirn. Mit allem müssen sie sich ein bisschen auskennen, sagt sie. Wir sprechen heute über eine Patientin, die ihre Beine nicht mehr spürt und seltsam blau-weiß verfärbte Hände hat.
Die Patientin hatte eine einjährige Odyssee hinter sich, war bei diversen Ärzten auch im stationären Krankenhaus gewesen und hat sich dann über unsere Notaufnahme vorgestellt. Der ging es so schlecht, dass sie gar nicht mehr laufen konnte. Also die Nerven in den Beinen waren so geschädigt, dass sie nicht mal vom Bett in den Stuhl geschafft hat. Sie hatte schwerste Durchblutungsstörungen in den Fingern. Die Mittelfinger waren auch schon so ein bisschen schwarz an den Spitzen. Sie hatte ganz wüste Laborwerte, hohe Entzündungswerte. Der Herzmuskel war entzündet, das hat man im Labor gesehen. Das Labor hat ausgesehen wie von einem Herzinfarkt, den sie aber nicht hatte. Und was der Schlüssel zur Diagnose letztlich war, ist, dass man, wenn man sie genau befragt hat, hat sie vor einem Jahr Paukenergüsse in den beiden Ohren gehabt. Das ist so eine Art Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr. Und das war dann rückblickend die Erstmanifestation ihrer Erkrankung.
Was das genau ist, verraten Sie ja erst ein bisschen später. Wenn man nochmal zurückgeht zu dem Bild, das Sie vor Augen haben, als Sie sie kennengelernt haben. Die Patientin kam über die Notaufnahme, der ging es wirklich schlecht. Mhm. Sie haben gerade gesagt, sie hatte Probleme mit den Nerven in den Beinen, konnte nicht mehr richtig laufen. Was hat sie denn über ihre Krankengeschichte erzählt? Wo war sie in den letzten Wochen, Monaten gewesen? Was hat sie noch für Beschwerden mitgebracht? Sie war ja wirklich elend beieinander.
Die war dem Tod näher als dem Leben, das muss man so sagen. Die war wenige Wochen vorher stationär gewesen, über eine Woche in einem anderen Krankenhaus. Dort hat man auch schon gesehen, dass der Herzmuskel entzündet ist, hat auch ein MRT vom Herzen gemacht. Die Nerven waren da auch schon geschädigt, aber noch nicht so schwer. Die Durchblutung in den Händen war zu dem Zeitpunkt noch in Ordnung. Und die Kollegen haben einfach die Puzzlestücke nicht richtig zusammengesetzt und sind nicht dahinter gekommen, was die Patientin hat. Und irgendwann hat sie sich dann aus Verzweiflung gegen ärztlichen Rat entlassen, weil es nicht vorwärts und nicht rückwärts ging.
Sie hatten ja eben gesagt, die Hände sahen verändert aus. Können Sie das nochmal beschreiben? Wie sahen denn die Hände oder die Finger aus der
Patientin? Ja, die Hände waren das prominenteste Symptom. Also sie hatte, die Hand wird von zwei Arterien durchblutet, die im Unterarm verlaufen. Und eine von beiden war auf beiden Seiten so stark entzündet, dass sie völlig verschlossen war. Und man hat dann in der sogenannten Angiografie, also in der Gefäßdarstellung auch gesehen, dass der Arterienbogen, der so durch die Hand geht und dann von da an die Finger versorgt, der war auch verschlossen, die Fingerarterien waren verschlossen, die Hände waren bläulich, weißlich, kalt und an den Mittelfingern hatte sie jeweils schon pechschwarze Stellen, das muss man sich vorstellen, wie so totes Holz, also richtig abgestorben.
Das ist ja ein sehr beeindruckender Befund, der sicherlich auch Angst macht. Wie hat die Patientin das gesehen? War sie da sehr erschrocken? Hatte sie das schon ein paar Tage?
Die Patientin war erstaunlich gefasst und sortiert, muss man sagen. Wir haben uns aber schon ziemlich erschrocken und ich hatte große Bedenken, dass sie mindestens die Finger, wenn nicht die Hände verliert. Wir haben dann unsere Gefäßchirurgen noch notfallmäßig hinzugezogen, ob man da irgendwas operieren kann oder muss. Aber die haben gesagt, nee, das ist alles so entzündet, wenn sie da reinschneiden, wird das alles nur schlechter. Deswegen haben wir uns da dagegen entschieden und haben dann stattdessen eine Blutverdünnung angefangen, weil das ja auch so eine Mischung aus Entzündung und Verschluss war. Und dann haben wir ihr ganz starke immunhemmende Medikamente gegeben. Sie hat sehr viel Cortison bekommen und dann ein Medikament, das sich Cyclophosphamid nennt. Das ist ein Chemotherapeutikum.
Da wussten Sie schon, wie die Diagnose lautete, bevor wir da langsam Schritt für Schritt hinkommen. Sie haben gesagt, die Blutwerte sahen wild aus. Können Sie das nochmal beschreiben? Da ging es ja, glaube ich, nicht nur um Werte, die das Herz näher beschreiben, sondern auch noch ein paar andere Organe waren betroffen. Was haben Sie Puzzlestück für sich zusammengefügt?
Gut, sie kam, konnte nicht laufen, das heißt, die Nerven hatten ein Problem. Die Hände waren nicht durchblutet. Die Herzmuskelenzyme im Labor waren erhöht, das heißt, das Herz war auch entzündet. Und dann hatte sie eben diese Paukenergüsse in der Anamnese, weswegen wir eine Untersuchung gemacht haben im Blut auf sogenannte C-Ankers. Das sind Antikörper, die bei der Granulomatose mit Polyangiitis erhöht sind und sehr spezifisch für diese Erkrankung sind. Und am zweiten Tag, wo sie bei uns war, hatten wir da auch schon das Ergebnis und die waren sehr hoch positiv, sodass dann alles zusammengepasst hat und sie eine sogenannte Granulomatose mit Polyangiitis hatte. Früher hat man das Morbus Wegener genannt. Und das hat alle ihre Symptome erklärt und das muss aggressiv, immunsuppressiv, also immunschwächend behandelt werden, sonst führt die Krankheit zum Tode.
Bevor Sie gleich bitte erklären, was das für eine Krankheit ist und dann dröseln wir vielleicht auch nochmal diesen relativ komplizierten Namen auseinander, was beinhaltet der? Hatten Sie was Ähnliches schon mal gesehen? Sie haben gesagt, Sie kannten jetzt die Krankengeschichte, der Patientin ging es richtig schlecht. Sie haben die veränderten Hände mit der bläulich-weißlich Färbung bis ins Schwarze hineingesehen. Die Patientin war dem Tode näher als dem Leben, sagten Sie. Haben Sie sich an was erinnert, an etwas Ähnliches, was Sie schon mal gesehen hatten?
Ja, tatsächlich. Ich hatte einmal eine Patientin, die dieselbe Erkrankung hatte, bei der nur die Nerven befallen waren. Die konnte auch überhaupt nicht mehr laufen. Und ich erinnerte mich von daher, dass das eine typische Manifestation dieser Erkrankung ist. Und dann hatte ich als Berufsanfängerin, ich weiß das so genau, weil ich damals ein Foto gemacht habe, auch meinen Patienten, das war so ein Mann um die 30, der schwarze Zähne hatte. Und das war eben auch die genau selbe Erkrankung. Und unsere Patientin hat jetzt diese beiden Erscheinungen, diese beiden verschiedenen Patienten hatten, zusammen gehabt. Hatte also diese Nervenschädigung und diese Durchblutungsstörung. Und beides hat mich an diese beiden Patienten erinnert, die dieselbe Erkrankung hatten.
War denn noch ein anderes Organ in Mitleidenschaft gezogen worden? Sie sprachen gerade über das Herz.
Entzündet waren im Prinzip die Blutgefäße, die Muskeln, der Herzmuskel, die Nerven. Und in der Urinuntersuchung hat man gesehen, dass auch die Nieren bereits beginnend entzündet waren. Im Blut hat man das noch nicht gesehen. Das heißt, das war nicht sehr fortgeschritten, aber es war gerade so am Anfang. Und dann hatte sie ja noch diese Mittelohrgeschichte.
Wie war denn das, als Sie mit der Patientin nochmal gesprochen haben? Sie haben ja gerade gesagt, der Schlüssel zur Lösung des Rätsels war eigentlich diese Geschichte über diese Mittelohrentzündung. Da hatten Sie nochmal genau nachgefragt, was hat sie da erzählt und wie hat es bei Ihnen Klick gemacht?
Ja, wir haben sie, also es ist so, die Erkrankung betrifft typischerweise den HNO-Bereich, also Ohren, Nase, Nasennebenhöhlen, die Lunge und die Niere. Jetzt hatte sie keine Lungenbeteiligung und die Nierenbeteiligung war erst so ganz am Anfang. Und deswegen haben wir nochmal gezielt nach eben diesen drei Organsystemen geschaut und gefragt und haben sie auch explizit gefragt, sagen Sie mal, hatten Sie irgendwelche HNO-Probleme in letzter Zeit? Weil von sich aus hat sie das gar nicht erzählt, denn diese Verbindung überhaupt zu schaffen zwischen vor einem Jahr hatte ich Paukenergüsse und jetzt kann ich nicht mehr laufen, das ist ja nicht selbstverständlich, sondern das haben wir durch gezieltes Nachfragen rausbekommen.
Klar, und die Verbindung, vor einem Jahr hatte ich Paukenergüsse und jetzt sehen meine Hände plötzlich blau, weiß bis dunkel aus, kann man ja als Laie auch nicht einfach so ziehen. Das ist ja weit entfernt einfach von den Organsystemen oder Gewebesystemen. Fiel bei Ihnen dann sozusagen der Groschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, als sie das erzählt hat? Oder hatten Sie sich schon an den Mann, diesen allerersten Fall, der so ähnlich war, erinnert? Wann war das bei Ihnen so?
Tatsächlich hatte ich einen ganz starken Verdacht, dass sie diese Erkrankung hat, eben weil sie mich an diese beiden Patienten erinnert hat. Und auch die Herzentzündung fand ich recht typisch. Und dann haben wir eben gezielt gefragt nach diesen drei Organsystemen, HNO-Bereich, Lunge, Niere. Haben da dann diese HNO-Manifestation gefunden und haben dann direkt diese Antikörper bestimmt. Und am nächsten Tag hatten wir die dann auch und sie waren positiv.
Erklären Sie doch bitte nochmal die Erkrankung, die hat ja einen komplizierten Namen. Was sagt dieser Name aus? Und was beinhaltet diese Erkrankung? Was passiert da im Körper? Wer kriegt das überhaupt?
Der Name beschreibt so ein bisschen das, was der Pathologe in der feingeweblichen Untersuchung sieht, wenn man eine Probe von einem Organ nimmt. Also beispielsweise, wenn jetzt die Niere stark entzündet ist durch die GPA, kürzt man das ab, dann sieht der Pathologe sogenannte Granulome, deswegen Granulomatose. Das sind Ansammlungen von bestimmten Autoimmunzellen, die auf eine bestimmte Art verändert sind, die ganz typisch ist. Und dann sind außerdem die kleinen Blutgefäße entzündet. Und das ist der zweite Teil des Namens. Poli heißt viel und Angiitis heißt Entzündung der Blutgefäße. Das heißt, es handelt sich um eine Erkrankung, bei der der Pathologe Granulome, also diese bestimmten Immunzellen, und eine Entzündung der kleinsten Blutgefäße sieht.
Und das erklärt, warum so viele Gewebestrukturen und Organe betroffen sein können?
Genau, das Immunsystem schwimmt ja sozusagen durch den Körper. Und dann können alle Organe vom Gehirn, Augen, HNO-Bereich, Lunge, Niere, auch Darm oder Nebenhoden, also die absurdesten Teile des Menschen können davon entzündet sein, ja.
Warum passiert sowas? Wer kriegt das und warum?
Wichtig ist zu wissen, dass die Patienten überhaupt nichts falsch gemacht haben. Das ist keine Erkrankung, die man jetzt bekommt, weil man geraucht, getrunken oder was auch immer getan hat, sondern man hat einfach Pech, das Immunsystem entgleist. Warum das jetzt speziell passiert, wahrscheinlich gibt es eine gewisse erbliche Neigung, möglicherweise auch irgendeine Infektion, die das angestoßen hat oder Stress oder weiß ich auch nicht. Aber man weiß eigentlich, man kann das nicht vorhersagen. Man kann nicht sagen, dieser Mensch hat jetzt die Risikokonstellation für eine GPA, sondern das passiert einfach und wir wissen in letzter Konsequenz ehrlicherweise nicht, warum.
Das heißt, der Körper bildet Antikörper gegen körpereigene Strukturen. Er ist sozusagen fehlgeleitet aus irgendeinem Grund.
Genau, Antikörper sind Eiweißstoffe, die das Immunsystem bildet, die sich gegen bestimmte, zum Beispiel Krankheitserreger richten. Das kennen wir jetzt alle vom Corona-Impftiter. Wenn man den berühmten Corona-Impftiter bestimmt, dann bestimmt man die Antikörper gegen Corona. Und bei ihr ist es jetzt so gewesen, dass sie Antikörper gegen körpereigene Strukturen hatte.
Können Sie den Namen der Antikörper nochmal sagen? Der ist ja sehr spezifisch und kompliziert, bloß dass man es mal gehört hat.
Genau, das kürzt man ANCA ab, antineutrophilen zytoplasmatische Antikörper. Und die Untersuchung, die ist schon etwas älter, funktioniert so, dass man Zellen auf einen Objektträger aufgibt und dann das Serum des Patienten, das mit einer was markiert wird, mit einem Fluoreszenzfarbstoff. Und dann kann man durchs Mikroskop sehen, dass die dass das Serum des Patienten bestimmte Teile dieser Zellen, die auf den Objektträger aufgebracht wurden, markiert. Und das beim Gesunden findet man das nicht und das findet man bei diesen GPA-Patienten eben regelhaft.
Und Sie hatten die Patientin ja schon am Anfang relativ schnell therapiert mit dieser Blutverdünnung, weil die Durchblutung so schlecht war, weil die Hände schon verändert aussahen. Und dann, als die Diagnose feststand, hatten Sie vorhin kurz erwähnt, aber das können Sie ja nochmal erklären, bekamen Sie andere Medikamente? Welche waren das nochmal?
Genau, die Blutverdünnung haben wir am ersten Tag begonnen und am zweiten Tag die Immunschwächung. eben durch erstmal hochdosiertes Cortison und dann ein Medikament, das sich Cyclophosphamid nennt. Das ist ein Chemotherapeutikum, was schnell teilende Zellen angreift und die Immunzellen teilen sich besonders schnell, deswegen werden die von diesem Medikament erreicht.
Wie war das denn mit den Händen? Die sahen ja so beeindruckend aus mit dieser Verfärbung. Haben Sie da weiter mit den Gefäßchirurgen drüber gesprochen, mit dem Gefäßspezialisten? War da Hoffnung, dass das besser werden würde?
Genau, es ist ganz wichtig, dass wir eine große Gefäßchirurgie hatten, weil ohne hätte man die Patientin im Prinzip nicht behandeln können. Die Gefäßchirurgen haben zwar in dem Sinne nichts gemacht, aber ich brauchte deren Aussage, dass man da auch wirklich nichts machen kann. Also ich brauchte unbedingt eine gefäßchirurgische Einschätzung. Und die Finger waren, wie gesagt, ja wie totes Holz, die Fingerspitzen an fast allen langen Fingern. Und ich habe schon so drüber nachgedacht, ob man das amputieren sollte, weil so ist es ja nicht benutzbar und sieht auch ganz schrecklich aus und kann sich ja auch infizieren. Aber die Gefäßchirurgen haben gesagt, wir sollen es nicht anfassen, das wird wieder. Ich habe das zwar nicht geglaubt, aber trotzdem gemacht. Und tatsächlich hat sich das im Verlauf ungefähr eines halben Jahres nahezu vollständig wieder zurückgebildet. Selbst die Fingernägel sind wieder gewachsen. Ich war total beeindruckt davon, wie recht die Gefäßchirurgen hatten, das nicht anzufassen.
Ist ja ein glücklicher Ausgang, wenn man diesen Befund vor Augen hat oder sich vorstellt, dass es dann doch wieder rückgängig gemacht werden kann. Das ist ja wirklich toll.
Ja, ich glaube, das ist der Trick. Ich glaube, die meisten Menschen, die schwarze Finger oder schwarze Zähne haben, haben ja ein diabetisches Fußsyndrom oder ein Raucherbein, solche Geschichten. Und das wird ja nicht mehr besser. Die Durchblutung dieser Menschen bleibt schlecht. Deswegen wird diese Schwarzfärbung und dieses abgestorbene Material auch nicht mehr wieder gut. Und an diese Patienten dachte ich und habe gedacht, das wird ja nie im Leben. Aber bei unserer Patientin war es ja so, dass die Durchblutung komplett wiederhergestellt werden konnte durch unsere immunschwächende Therapie und durch die Blutverdünnung. Und nachdem die Durchblutung zu 100% wiederhergestellt war, sind diese abgestorbenen Teile, haben sich regeneriert.
Sehr beeindruckend. Wie ging es ihr denn? Jetzt haben wir gesagt, über die längere Zeit, die Hände wurden besser. Wie ging es ihr denn sonst? Sie war ja wirklich geschwächt und die Beine waren nicht richtig zu spüren. Sie konnte nicht laufen. Was war denn mit den anderen Strukturen und Organen im Körper?
Wir haben sie nach dem ersten stationären Aufenthalt erstmal in die Reha entlassen, weil sie so schwach war, dass sie zu Hause nicht zurechtgekommen wäre, kam dann nach 3 Wochen wieder zur zweiten Cyclophosphamidgabe und danach konnten wir sie nach Hause entlassen. Ich glaube, sie hatte einen Pflegedienst, weiß ich aber nicht mehr so genau. Und da konnte sie schon ein bisschen besser laufen mit Rollator. Und so im Laufe des nachfolgenden Jahres hat sie sich derartig gebessert, dass sie auf 2 Füßen alleine in die Ambulanz kommen konnte zur Kontrolle.
Wie häufig ist denn diese Erkrankung? Sie erinnerten sich an einen Fall, wo die Beine betroffen waren und das Laufen schwierig. Sie erinnerten sich an den Mann, wo die Zehen verfärbt waren, nun diese Dame. Wie oft kommt das vor?
Also eine derartig schwere Manifestation dieser Erkrankung sieht man auch als Krankenhausrheumatologe nur wenige Male im Jahr. Das ist eine seltene Erkrankung, an die man auch erstmal denken muss. Und das ist also deutlich weniger als 1% der Bevölkerung.
In diesem Fall ging das ja glücklich aus, dadurch, dass Sie die Puzzlesteine sehr schnell zusammensetzen konnten. Wie sind denn die Verläufe dieser Krankheit, wenn das nicht so schnell geht? Das ist ja gar nicht so ohne.
Also die Patientin wäre irgendwann gestorben, entweder an der Herzbeteiligung, dass sie schwerste Herzrhythmusstörungen bekommen hätte, oder die Lähmungen wären aufgestiegen, dass sie nicht mehr hätte atmen können. Oder die Nierenfunktion hätte sich so sehr verschlechtert, dass sie dialysepflichtig geworden wäre. Oder die Lunge hätte sich halt doch irgendwann entzündet und sie hätte vielleicht noch eine zusätzliche bakterielle Lungenentzündung bekommen. Das sind alles mögliche Szenarien. Auf jeden Fall hätte die Erkrankung zum Tod geführt.
Können Sie denn aus diesem Fall oder auch aus denen, die Sie schon erlebt haben, den Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben? Einerseits den Patienten vielleicht, worauf sie achten. Ich meine, man selber ist ja kein Spezialist, aber das, was Sie vorhin erzählt haben mit diesem Ach, da war ja doch was mit HNO und Paukenerguss. Und das hatte die Patientin nicht erwähnt, weil sie es natürlich gar nicht in Zusammenhang gebracht hat. Können Sie da den Hörerinnen und Hörern was mitgeben, wo man doch vielleicht helfen kann, die Puzzlesteine zusammenzusetzen, dass das schneller geht?
Ich glaube, das ist eine Erkrankung, die die Patienten schwierig selber diagnostizieren können. Aber wichtig ist, wenn ich es mit einem völlig unklaren Krankheitsbild zu tun habe. Und da war es ja so, das Herz war entzündet, die Nerven waren entzündet. Was hat denn das überhaupt miteinander zu tun? Im ersten Moment findet man das ja gar nicht zusammen. Und dann ist es eben wichtig, eine vollständige Geschichte zu haben. Also sämtliche Sachen, die einem im letzten Jahr passiert sind, irgendwelche Infektionen, Komplementärmedizin, die man genommen hat, alles, was in der Zeit passiert ist, Reisen, die man getätigt hat. Bei so seltenen Erkrankungen muss man wirklich detektivisch den ganze letzte Jahr oder die ganzen letzten 5 Jahre des Patienten rekonstruieren. Und manchmal kann etwas, was einem total unwichtig vorkommt, dann der Schlüssel zur Diagnose sein.
Und haben Sie einen Rat vielleicht an Ärztinnen und Ärzte, die jetzt nicht Rheumatologen sind?
Ja, bei Patienten mit entzündlichen Krankheitsbildern, die man überhaupt nicht einordnen kann, ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Idee, mal diesen Anker zu bestimmen. Das ist keine teure Untersuchung und das kann einen auf jeden Fall weiterbringen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.